Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und heute spreche ich mit dem Paul Sauerland. Mit ihm spreche ich über sein Leben ohne leiblichen Vater, der an Alkohol erkrankt war. Und jetzt geht's los. Ja, hallo Paul.
Hallo, das ist so lustig, das mal live zu sehen, weil es klingt immer wieder gleich.
Das ist wie so eine Roboterstimme.
Ja, ne? So ein bisschen, ja.
Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen autistische Züge, wer weiß. Mhm. Ja, Paul, schön, dass du heute hier bist und mit mir sprichst. Und du bist ja derjenige, der immer hinter den Kulissen ist und die ganze Technik macht und diesen Podcast schneidet. Ja, schön, dass du da bist und auch mal über deine Geschichte sprichst.
Ja, danke für die Einladung. Weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, letztendlich... darf ich mich auch mal sozusagen mal ein bisschen mehr erkenntlich zeigen oder wollte es mal mich mal ein bisschen mehr erkenntlich zeigen, weil sonst bin ich derjenige, ja, der halt im Hintergrund an den Reglern so ein bisschen rumspielt und dann versucht den Podcast hier mal für euch ja ein bisschen schön hören zu lassen, ein bisschen Massage für eure Ohren. Ja. Und natürlich einfach auch mit nützlichen und hilfreichen Themen.
Und das machst du hervorragend.
Danke.
Also das ist ja, da kriege ich immer tolles Feedback, dass die Tonqualität sehr gut ist. Super. Außer in Räumlichkeiten, wo du nichts dafür kannst.
Ja, genau. Manchmal ist einfach auch höhere Macht.
Die höhere Macht. Ja, Paul, wir sprechen ja heute über ein sehr persönliches Thema von dir, über deine Kindheit, über die Zeit, die du ohne deinen leiblichen Vater verbracht hast und vor allem den Alkoholkonsum deines Vaters, der dich halt auch so weit geprägt hat, dass du heute bist, wie du bist. Und ich würde mal gerne so einsteigen, dass du vielleicht mal kurz erzählst, wann war denn der Moment, wo dein Vater halt aus deinem Leben so gesehen verschwunden ist? Weil der hat dich ja nicht deine ganze Kindheit begleitet.
Genau, also man muss natürlich sagen, er hat mich schon einen kleinen Teil begleitet meiner Kindheit, aber wie gesagt auch nur einen kleinen Teil. Mhm. Das fing bei meiner Geburt natürlich an und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eingeschult worden bin. Und dann ist es vielleicht so ab der zweiten Klasse oder so. Ab da ist dann wirklich komplett Sense gewesen. Da hat dann auch meine Mutti natürlich auch es so eingebracht, dass dann auch wirklich kein Kontakt mehr da ist. Einfach zum Schutz für mich und auch zum Schutz vielleicht auch für sie und auch für meine Geschwister. Auch wenn meine Geschwister nicht so viel mit ihm zu tun haben, weil auch das muss man auch dazu sagen, wir sind alle drei von unterschiedlichen Vätern. Also, aber wie gesagt, ja, ungefähr bis zu meiner Einschulung hatte ich was von meinem leiblichen Vater und danach bis heute halt eben nicht mehr.
Und es war ja so, dass du ungefähr, also dass ihr in ein Haus zusammengelebt habt, bis du so 4 oder 5 Jahre alt warst und deine Mutter dann halt ausgezogen ist und ihr in eine eigene Wohnung gegangen seid, aber im gleichen Haus noch gewohnt habt. Woran kannst du dich denn so spezifisch erinnern, also genau, an diese Zeit?
Also ich muss noch mal ganz kurz aufräumen. Also genau, ich bin ja in Hamburg geboren. Dort haben wir dann eben mal zusammen gelebt als kleine Familie. Und dann ist meine Mutti mit uns allen, sind wir dann nach Stralsund gezogen, weil meine Mutti zu meiner kranken Oma wollte, die dann auch dann irgendwann 2003 von uns gegangen ist an Krebs. Und genau, und seitdem haben wir dann in Stralsund dann gelebt. Und als dann, wie gesagt, die Einschulung war, war ja kurz danach ja noch ein bisschen Kontakt sozusagen da. Mhm. Und wir sind dann von einem Dorf in der Nähe von Stralsund, sind wir halt nach Stralsund gezogen. Und dort waren wir halt alle lustigerweise irgendwie in einem großen Mehrfamilienhaus. Mhm. So, meine Mutti und ich, wir hatten eine Zweiraumwohnung. Meine Schwester hatte auf jeden Fall ihre erste eigene Wohnung direkt neben uns. Und mein leiblicher Vater hat 1 oder 2 Stockwerke quasi über uns in einer Dreiraumwohnung oder so, glaube ich, war das. Also eine ziemlich große Wohnung für ihn alleine. Er hatte eine größere Wohnung als meine Mutti und ich. Ja. Irgendwie auch unfair, ne? So. Aber ja, das war so.
Welche Erinnerungen hast du denn an ihn als Vater? Also aus deiner jungen Kindheit?
Ja, ich habe irgendwie Erinnerungen, also wie gesagt, die sind wirklich nur sehr minimalistisch, aber dass ich immer, wenn ich bei ihm war, dass er mir gute Nachtgeschichten auf jeden Fall immer vorgelesen hat.
Also du hast durchweg auch positive Erinnerungen?
Ja, natürlich, natürlich. Und ich glaube auch, dass er sich auch bestimmt auch bemüht hat, irgendwo ein guter Vater zu sein. Mhm. Aber letztendlich hat ihn der Alkohol einfach auch mehr im Griff gehabt und vielleicht auch der Sinn und der Verstand, dass er halt einfach letztendlich einfach auch eine Gefahr, schätze ich mal, für mich dargestellt hat, also auch in Augen meiner Mutter.
War das denn zu dem Zeitpunkt dir bewusst, also mit 4 oder 5 Jahren, dass er ein Problem mit Alkohol hat? Hast du darüber nachgedacht?
Nein.
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 Nein. Also da hast du es ja auch eigentlich nur so wahrgenommen, dass deine Mutter eigentlich dafür gesorgt hat, dass dieser Kontakt abbricht.
Genau.
Ja. Wie denkst du im Nachhinein darüber? Also hättest du dir gewünscht, dass deine Mutter damit anders umgegangen wäre?
Ich bin im Nachhinein doch recht dankbar dafür, dass sie da den Kontakt abgebrochen hat. Weil es ist ja nicht so, dass sie mich jetzt ganz alleine damit gelassen hat, sondern sie hat ja letztendlich auch noch für eine Ersatzvaterfigur gesorgt. Dazu kommen wir dann, glaube ich, nochmal später. Aber ich bin in dem Sinne halt auch froh, dass sie mich ja auch schon in sehr, sehr jungen Jahren mit dem Thema Alkohol schon in Kontakt gebracht hat, sodass ich halt weiß, welche Gefahren einfach da mit sich gehen. Dass ich erst nicht warten muss, bis ich erst in die Schule gehe, um da vielleicht mal zu erfahren, ja, ach übrigens, Alkohol ist ganz schön schlimm, macht das bloß nicht.
Also hast du das Gefühl, dass deine Mutter dafür gesorgt hat, dass du Angst vor Alkohol hast?
Ja.
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 Also du konntest auch keinen, wenn man es so nennen kann, gesunden Umgang damit lernen, weil Alkohol von zu Hause aus zugesehen was Teuflisches war.
Genau, also ich bin von Anfang an mit so einer vorgefertigten, vorgeprägten Meinung in dieses Thema reingegangen. Und ich habe natürlich auch Alkohol probiert, so ist nicht, genauso wie ich auch mal probiert habe zu rauchen, so, ne? Wie es halt nun mal ist in den jungen, dummen Jahren, die man halt so hat. So, man will sich auch ausprobieren. Ne? Man,
ob die jetzt dumm sind.
Ja, ja, man fällt hin und man steht wieder auf irgendwie. Ne? Also das ist, es war alles da und man hat es alles gemacht, aber letztendlich ist dann doch dieses Gewissen irgendwie auch da, was einen sagt so, nee, lass die Finger davon. Es ist schon genug passiert und es passiert auch immer noch viel zu viel, dass du einfach die Finger davon lassen solltest.
Ich würde nochmal einen Gang zurückgehen, als du ja eingeschult wurdest. Da ist ja so die Zeit gewesen, wo der Kontakt komplett weg war zu deinem Vater. Versuch mal, dich so reinzuversetzen, weil ich glaube, du warst 10 oder 11, als er dann später dein Stiefpapa oder Bonuspapa oder wie man es auch nennen möchte, dazu kam. Und in der Zeit warst du mit deiner Mutter allein und auch in der Schule halt ohne Vater. Kannst du dich so an diese Zeit erinnern, wie das für dich war, keinen Papa zu haben, wenn du zum Beispiel die anderen Kinder gesehen hast, die von ihren Vätern abgeholt worden sind?
Mhm. Ich glaube, ich bin einfach ganz normal zur Schule gegangen und ich habe eher das gesehen, was bei anderen so los war. Also gar nicht mal, was bei mir zu Hause los war, sondern eher, also man muss sozusagen, ich hatte viele Problemkinder in meiner Klasse gehabt, so die aufmerksamkeitsbedürftig waren, die Aggressionen hatten und so weiter. Das hat mich viel, viel mehr beschäftigt.
Und wie hast du dich da wahrgenommen?
Ich habe mich immer als sehr, sehr feinen und lieben Schüler
sehr angepasst und funktionell?
Ja, also ich habe mich mit allen verstanden, auch mit denen, die auch mit den Jungs, die Stress gemacht haben, sage ich mal. Irgendwie haben sie mich alle in Ruhe gelassen, weil ich mich mit allen irgendwie gut verstanden habe. Aber trotzdem war es irgendwie leid, dieses andere Leid zu sehen, wenn andere so gemobbt worden sind und so weiter. Ne? Also was halt alles so stattfand.
Also du hast dich auch verantwortlich geführt für die anderen Kinder?
Ich habe mich mal für ein Mädchen irgendwie mal verantwortlich gefühlt, was extrem gemobbt worden ist. Ja, aber konnte ich auch nichts machen. Ich war machtlos. Mhm.
Okay, Mobbing ist ja auch nochmal ein anderes Thema.
Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aber um das mal so zusammenzufassen, ich habe eher auf die anderen Sachen, die mit meinen Mitschülern oder was bei meinen Mitschülern so passiert, so, weil das sind ja nochmal diejenigen, die mich die größte Zeit halt auch begleitet haben oder die Menschen, die in meinem Umfeld am nächsten waren und die eigenen Sachen gar nicht so sehr.
Und da kam ja der Moment, wo du denn so 10, 11, 12 warst, wo deine Mutter ja einen neuen Partner kennengelernt hat und auch der mit euch zusammengelebt hat. Mhm. Wie war das für dich? Also du warst ja gewohnt, mit deiner Mutter alleine zu sein und dann auf einmal kommt ja jemand anders in eure Familie. Kannst du dich an den Moment erinnern?
Ja, auch da kann ich mich auch nur an eine sehr spezielle Situation erinnern. Ich weiß, dass halt meine Mutti eines Tages mit ihm auf dem Motorrad irgendwie nach Hause kam, weil die sich da irgendwie so kennengelernt haben auf einem Date bei Freunden. Und ich glaube, ich hatte dann kurze Zeit später, hatte ich dann Geburtstag gehabt und dann hatte ich ein Nintendo von ihnen, ein Nintendo DS habe ich von ihnen geschenkt bekommen. Das war zu dem Zeitpunkt.
Jackpot.
Das war zu dem Zeitpunkt ja das neueste Ding, der letzte Schrei überhaupt. So, jeder wollte ein Nintendo DS haben. Und da war er für mich natürlich so irgendwie, boah, geil, cool, ne, irgendwie so. Und das war halt auch genau kurz nach der Zeit, als ich halt auch meinen schlimmen Unfall hatte. Ich hatte nämlich auch gleichzeitig oder ungefähr in der Zeit hatte ich einen sehr schweren BMX-Unfall, weil ich war, ja, in meiner Kindheit war ich sehr viel auf dem Skaterpark aktiv mit einem BMX-Rad eben. Nicht nur ein Skateboard, sondern ein BMX. Dann bin ich mal mit einer Rampe, bin ich auf einer Rampe gefahren, ganz doof hingeklatscht, irgendwie auf einer Seite. Ist ja aus wie Two-Face.
Ach, das erklärt jetzt einiges.
Ja, ja, genau. Ne, auf der einen Seite schön und die andere Seite.
Ja, ich darf das sagen,
ja, bei dir. Ja, klar. Ja, da lag ich dann irgendwie ein paar Tage dann irgendwie auf Intensivstation und in der Zeit haben die sich halt irgendwie kennengelernt. Und dann, ja, kam so eins nach dem anderen. Und dann.
Okay, das war ja, ja dann so das die äußere Wahrnehmung. Mhm. Aber wie war das denn für dich so, wenn du mal so in die Gefühlswelt eintauchst, da ist jetzt auf einmal ein anderer Mann bei uns zu Hause, der lebt da mit mir. Mhm. Also da wird dir ja schon so ein bisschen Platz genommen, weil du hattest ja den Zugang zu deiner Mama. Und auf einmal kommt da jemand damit rein.
Ja.
Wie war das?
Ich denke, dass ich einfach ganz glücklich war, dass da jemand war, der sozusagen mein Papa jetzt irgendwie ist und dass meine Mutti vor allem auch glücklich ist. Ne? Also sie waren ja auch wirklich glücklich miteinander eine Zeit lang. Also er hat, glaube ich, eigentlich all das gemacht, was eigentlich ein Vater so gemacht hat, weil er ist ja selber auch Vater ja auch zu dem Zeitpunkt gewesen, hat selber zwei Kinder großgezogen und so weiter und war getrennt von seiner Frau damals. Und
also da kam bei dir aber nicht so die Trauer oder mir wird was weggenommen.
Nee.
Nein, das war eher was Positives, dass er da war. Mhm. Na, ich frage so bestimmt, weil das ja viele Familien auch begleitet und auch gerade Kindern, wenn so Patchwork-Familien entstehen oder jemand Neues dazukommt, dass er erstmal bedrohlich ist. Wer kommt dann unser Reich?
Genau.
Und vor allem, dass dann viele Eltern in Anführungsstrichen den Fehler machen und sagen, die Person, die jetzt hier neu ist, ist jetzt Anführungsstrichen ein Papa oder der hat die gleiche Verantwortung. Und das ist so schwierig, weil es braucht ungefähr so ja 4 bis 6 Jahre, bis man wirklich diese Person bedingungslos vertrauen kann. Viele denken so nach einem halben Jahr oder Jahr muss das doch irgendwie schon stimmen und da muss doch Vertrauen sein. Der ist doch ganz toll oder sie ist doch ganz toll. Aber das braucht für Kinder ganz viel Zeit, diese Person auch in das Leben zu integrieren. Und bei dir klingt das ja so, dass du dich ja von Anfang an gefreut hast, dass er da war.
Also ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo meine Mutti zu mir gekommen ist und hat gesagt, so, das ist jetzt der neue Papa, du sagst jetzt Papa zu dem oder so. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, das hat sich einfach über die Jahre, sind wir so zusammengewachsen und irgendwann habe ich ihn als meinen Papa akzeptiert und ich sage auch heute noch Papa zu ihm, auch wenn sie gar nicht mehr zusammen sind. Ne?
Also hast du noch Kontakt zu ihm?
Ich habe noch regelmäßig Kontakt zu ihm, ja.
Siehst du ihn heute auch noch so als Vater?
Ja.
Ja. Ja. So, wie schön. Schön, dass es ihn gibt.
Weil, also er hat mich ja eine ganze lange Zeit lang ja auch begleitet. Die ganzen wichtigen Jahre, die ganzen wichtigen Altersstufen, die man natürlich auch durchlebt, die unfassbar wichtig sind und dann jetzt auch natürlich auch nach der Trennung habe ich mir gesagt, ich möchte weiter mit ihnen in Kontakt bleiben. Meine Mutti wäre jetzt wieder so gewesen, nee, mach das mal nicht irgendwie, aber das ist jetzt meine eigene Entscheidung.
Hat sie das so gesagt zu dir?
Ja.
Dass sie das nicht wünscht?
Ja, weil sie mag ihn nicht mehr, dann soll ich ihn natürlich auch nicht mehr mögen, so nach dem Motto, ne? Aber das kommt für mich nicht in Frage.
Hat das für euch bei euch zum Konflikt geführt?
Also das hat auch zu Konflikte geführt, ja. Weil sie nicht verstanden hat, warum ich ihn noch mag.
Mhm. Okay, also wurde eigentlich gar nicht dein Bedürfnis darin erkannt?
Nein.
Mhm. Ja, wie gut, dass du da trotzdem für dich sorgst und diesen Kontakt hast.
Ich bin unendlich dankbar für all das, was er uns die Jahre gegeben hat, sei es finanziell, sei es ja familiär, sei es irgendwelche Ausflüge. Also er hat ja alles gemacht quasi, ne? Oder
er war eine unglaublich wichtige Person.
Er war eine ganz wichtige Person, genau.
Gab's so in dieser Zeit, wo dein Stiefpapa, sag ich mal, so im Sinn kam oder für dich, weil er so wertvoll für dich war, dass dein leiblicher Vater da an deinen Gedanken kam und so dachtest, Mensch, warum ist der nicht da? Gab's so Momente in deiner Jugend?
Natürlich tauchte er immer wieder mal in meinen Gedanken auf, aber es war dann immer mit so Negativgedanken behaftet und ich glaube, mein Stiefvater war auch nicht gut, auf ihn zu sprechen, einfach aufgrund darum, dass er eben halt ein Alkoholiker war und das dann halt mit uns so gemacht hat. Ne? Es war, wenn wir uns über meinen leiblichen Vater unterhalten haben, da war es immer mehr so herablassend, negativ behaftet.
So, und bei mir kommt ja dann der Gedanke, oder das so an, du hattest ja gar keine Möglichkeit, deinen Vater auch mögen zu können.
Ja.
So, weil wir als Kinder sind ja so geprägt von dem, was uns vorgelebt wird. Und wenn deine Mutter immer schlecht über deinen Vater gesprochen hat, findest du ihn automatisch kacke.
Ja.
Das ist so keine Wahl, das ist so. Und deswegen kann ich auch allen Eltern auf den Weg geben, die Trennung erleben, dass sie Beziehungen zwischen Kind und Mutter boykottieren und sagen, ey, die Schuld oder der ist schuld und der hat das und das gemacht, sondern diese Verantwortung sollte bei jedem Einzelnen stehen. Und ich meine jetzt nicht, wenn jemand gewalttätig ist oder halt, dass man mit den Kindern nicht allein lassen kann, weil er jetzt total Alkoholiker ist und ständig besoffen ist. Ne? Aber es ist halt so, dass da oftmals der eigene Stolz sitzt und ich möchte meinen Kindern das mitgeben, der ist schlecht. Genau, was denn passiert ist, als deine Mutter sich von deinem Stiefpapa getrennt hat und da genau dasselbe versucht hat.
Ja.
Ne, und da einfach zu sagen, wie ist denn das für dich mit diesem Wissen? Ich hatte ja gar keine Wahl, außer ihn doof zu finden.
Also es gab später mal einen Zeitpunkt, auf den ich auch nochmal später zurückkomme, wo sie mir quasi die Wahl alleine überlassen hat. Aber letztendlich würde ich es irgendwie so beschreiben, dass es wie so ein Bumerang-Effekt war. Also ich fand meinen Vater kacke und Alkohol kacke. Mhm. Und Alkohol ist kacke, also fand ich meinen Vater kacke. Also es gab nur diese beiden Sachen.
Ja.
Also es war immer kontinuierlich von Anfang an negativ behaftet. Ich hatte gar keine andere Wahl, dass irgendwie, also ich konnte es nicht gut reden. Mhm. Ganz und gar nicht, weil ich auch gesehen habe, wie meine Mutter hier auch darunter gelitten hat. Und ich habe ja auch natürlich irgendwie darunter gelitten auf, ja, wahrscheinlich meine eigene Art und Weise, als ich jung war.
Ja, ja klar. Ja, und deswegen ist es so wichtig, einfach sich damit im Hier und Jetzt auseinanderzusetzen und zu gucken, hey, was hätte ich da eigentlich gerne? Oder halt auch, dass einem bewusst wird, ich hatte keine Wahl.
Ja.
Ich wurde so geprägt.
Ja. Ja.
Und du hast gerade nochmal Alkohol angesprochen. Ich finde das ja auch ein ganz wichtiges Thema, gerade auch so, weil wir noch so gerade über dein Jugendalter gesprochen haben.
Mhm.
Und du auch gesagt hast, du hast ja auch mal ausprobiert zu trinken. Und gleichzeitig war ja da immer diese Sorge durch das Wissen mit deinem Vater, Alkohol ist gefährlich und schlecht. So. Und so habe ich dich ja damals auch kennengelernt auf einer Hochzeit. So. Und habe gesagt, ja, komm, lass doch anstoßen. Und du hast gesagt, nee, ich trinke nicht. So. Und das ist ja seitdem schon für dich so präsent, dass du ja sagst, okay, oder auch als Jugendlicher gesagt hast, ich trinke nicht aus Angst. Oder kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben, was du da als Jugendlicher empfunden hast?
Ja, also die Angst, die ist vor allem da, weil meine Mutter einen ganz prägenden Satz gesagt hat, der sie so eingebrannt hat bei mir, dass es halt eben diese Angst auslöst. Also und sie hat gesagt, ich glaube, sie hat es mal wirklich auch so mit Tränen irgendwie gesagt, weil wir uns mal irgendwie mal darüber unterhalten haben. Aber es ist halt irgendwie so in meinen Erinnerungen, es ist irgendwie so in meinem Kopf. Sie sagte, Paul, wenn du Alkohol trinkst, wirst du wie dein Vater.
Hm.
Und der hat gesessen.
Und
der hat sowas von gesessen.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, einfach, deine Mutter hat ja nur schlecht über deinen Vater gesprochen.
Ja.
Also wirst du schlecht sein.
Ja.
Und da hast du ja gar keine Wahl, außer dich dagegen zu sträuben.
Genau.
So. Und damit will ich das hier gar nicht als Alkoholverherrlichung darstellen, nicht falls es den Anschein erweckt, dass Alkohol ist was absolut Ungesundes, Fakt. Und trotzdem ist es ja in unserer Gesellschaft irgendwie ein Standard geworden, Alkohol zu trinken, was ich auch sehr fragwürdig finde, wenn jemand mal sagt.
Das ist eine Gesellschaftsdroge, ja.
Ne? Also Fakt. Ja, das ist Fakt. Eine Droge. Man ist ja teilweise schon ausgegrenzt, wenn man sagt, ich trinke nicht.
Richtig.
Bist du krank? Was ist denn los mit dir?
Ja.
Darfst du nicht? Ach komm, jetzt hab dich mal nicht so. Ein Bier ist ja nicht so schlimm. Ne? Das ist ja noch fatal. Und das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber auch ein super wichtiges. Aber mir war das kurz wichtig anzusprechen. Weil als Jugendlicher macht man sich ja in der Regel keine Gedanken über sowas. Und das hast du ja nur gemacht, weil du so geprägt wurdest.
Ja.
Gab es denn so Situationen in der Jugend, wo die anderen so getrunken haben und dich dafür irgendwie kritisiert haben oder ausgelacht haben?
Ich würde sagen, so Abschlussklassenfahrten, die waren schon so ein bisschen davon geprägt. Also und dann ist natürlich der Gruppenzwang einfach auch letztendlich der große Indikator dafür gewesen, dass man dann doch dann zur Bulle gegriffen hat und dann den Tadel oder den Verweis dann dafür auch dann im Kauf genommen hat, den es dann von der Schule gab. Aber man wollte irgendwie dazugehören, man wollte ein Teil der Gruppe sein. Und später in meiner Ausbildung, da war ich tatsächlich sehr dankbar, dass meine Kommilitoren, wie man so schön sagt, da doch sehr nachsichtig waren mit mir. Also ich habe es dann immer wie eine Art Theaterspiel gesehen. Die anderen haben da sich da einen nett reingetrunken und ich war der einzige Nüchterne. Und dann haben die da, und ich war dann quasi im Publikum und die haben da ihr Theater da gespielt und ich habe mir immer schön einen abgelacht, weil das so lustig war, wenn die dann da angetrunken waren oder 3-8 hinter den Turm hatten. Ne? Das war schon lustig irgendwie, aber auch auf eine Art traurig, dass die anders nicht irgendwie gesellschaftstauglich waren oder irgendwie überhaupt in einer Art und Weise
anders Spaß haben konnten.
Ja, genau, Spaß haben konnten, ja.
Aber ist das denn so, hast du denn manchmal in dem Moment gedacht, ah, ich trinke jetzt aus dem Grund mit?
Es gab ja eine Situation, wo ich mal mit getrunken habe, die dann auch,
ja.
Wenn man sie jetzt erzählt, sehr witzig ist, aber trotzdem natürlich auch ein bitteres Ende auch irgendwo hatte. Ne? Ja. Also ja, es war halt irgendein Sommer in der Ausbildung und wir waren halt ja eine ganz coole Gruppe und haben uns dann hier in Greifswald am Museumshafen halt gesetzt und hatten dann da ja und sämtliche Getränke dann da reingeschüttet und mein damaliger Mitbewohner Mo, der hat mir dann da irgend so eine Mische fertig gemacht, von dem ich noch nie was gehört habe, noch nie probiert hatte. Und die hat dann halt so reingeknallt und dann auch noch die Hitze, dass ich dann da irgendwann umgekippt bin, da auf der Wiese. Und dann, die mich dann jeder einer unter dem Arm mich dann da zum Krankenhaus geschleppt haben. Also die haben nicht mal einen Krankenwagen gerufen oder so, sondern die haben mich dann dahin gezerrt wie so eine Leiche da. Und ja, dann habe ich mir halt auf dem Weg halt so ein bisschen eingekotet in die Hose und im Krankenhaus, gespuckt habe ich natürlich auch noch. Gleichzeitig beides, muss man dazu sagen, also eingekotet und gespuckt. Und dann bin ich auch so im Krankenhaus dann auch erwacht, immer noch im Kot lag ich dann da immer noch auf der Liege irgendwo im Flur. Und
das mit war der kompletten Alkoholvergiftung.
Ja, genau. Mhm. Auf dem Sonntag war das. Und dann, dann wurde ich dann da irgendwie dann behandelt da und dann konnte ich mich dann irgendwann mal auch mal umziehen und dann habe ich meinen Mitbewohner angerufen und sage, hier, ich im Krankenhaus und so, kannst du mich irgendwie abholen? Und dann hat er mich abgeholt, hat meinen halben Kleiderschrank noch irgendwie mitgebracht aus irgendeinem Grund. Also ich wusste nicht, was er damit wollte, aber ja. Und dann, und dann habe ich meine Mutti angerufen und gesagt, Mutti, ich war im Krankenhaus, ich habe getrunken und so. Und da hat sie mich erstmal ausgelacht. Mhm. Und dann zum Schluss so mit so einem Satz so, und, war es dir eine Lehre? Mhm. Hat sie dann noch mit so einem ernsteren Ton dann gesagt, ne? Das fand ich dann auch krass.
Und da ist ja wieder so, du bist im Leid und wirst eigentlich dann wieder verantwortlich gemacht. Ich hab's dir doch gesagt.
Ja, genau.
Mhm. So. Und es ist ja so wichtig, dass du diese Erfahrung für dich gemacht hast, auch wenn sie hätte ein bisschen anders enden können. Mhm. Aber gleichzeitig, hast du die Erfahrung gemacht.
Genau. Und das war halt auch der Punkt, was ich ja vorhin meinte, das war quasi, wo sie mich dann auch dann alleine gelassen hat damit, weil sie konnte ja auch nicht mehr viel machen, sie konnte nicht mehr viel sagen, sie konnte mir jetzt ja nicht verbieten, nur du trink keinen Alkohol, weil ich war ja letztendlich auch schon im Erwachsenenalter, da hat sie mich ja damit alleine gelassen, aber trotzdem hat sie dann quasi, also ist ihre Taktik sozusagen auch damit aufgegangen, ne? Was ja auch gut war irgendwo.
Würdest du das so beschreiben, dass du dich für deine Mutter verantwortlich fühlst?
Ich denke, früher, als ich jünger war, ja. Heute kommt es immer auf die Themen an.
Also das muss man sich einfach so vorstellen, wenn Eltern in der Regel alleinerziehend sind, nehmen die Kinder eine Rolle ein, die nicht die Rolle des Kindes sein sollte.
Ja.
Oftmals die Rolle des Partners.
Ja.
Auf emotionaler Ebene. Also ich habe dann das Kind als Gesprächspartner, worüber ich dann halt die ganze Zeit spreche, was ich sonst nicht mit einem Kind besprechen würde. So, und wenn ich dann halt auch eine wertende Person als Elternteil habe, dann lerne ich ja erst recht zu bedienen. Ne? Und deswegen ist das so spannend zu sehen als Erwachsener, in wie vielen Situationen fühle ich mich immer noch verantwortlich für meine Mutter. So, und das hat ja ganz viel mit der Kindheit zu tun, gerade wenn ich mich auch getrennt habe, in dem Fall, weil dein Vater Alkoholiker war, aber auch da zu gucken, okay, du bist gerade im Leid, dir geht's nicht gut und trotzdem kommt ein Vorwurf.
Ja. Ja. Ich denke mal, ich habe da auch eine ganz große Rolle eingenommen, weil ich ja auch quasi auch das letzte Kind war. Ne? Also meine Schwestern waren schon raus aus der Wohnung, die haben schon ihr eigenes Leben geführt und dann war ich halt das Nesthäkchen, ne? Und ja. Natürlich habe ich dann da irgendwie eine Rolle eingenommen auch, ja.
Der letzte Abnabelungsprozess für deine Mutter.
Ja.
Du hast ja denn damals oder vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel von deinem Vater gesehen. Vielleicht kannst du es ja mal kurz beschreiben, was du da gesehen hast.
Ja.
Und wie es dir damit ging.
Ja. Ja, genau, das müsste im letzten Jahr gewesen sein. Da hat mich mein Stiefvater drauf angesprochen und hat gesagt, ey, guck mal hier, dein Vater sind in der Zeitung. Ich sage, wie? Was ist denn da in der Zeitung? Und dann sagt er, ja, da ist ein Artikel, wo er über sie spricht. Und dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich mir das online mal durchgelesen und mir auch gleich abgespeichert irgendwie. Und da stand dann, also ich versuche es mal ganz kurz so zusammenzufassen, da erzählt er dann eben, dass er es aus der Alkoholsucht herausgeschafft hat und dass er auch jetzt heute sich dafür einsetzt, anderen Menschen zu helfen, die alkoholkrank sind. Weil er selber halt auch, er hat seinen Bruder verloren, er hat wohl seine damalige Frau wohl auch verloren an Alkohol. Also das hat ihn wohl endlich mal wachgerüttelt, dass er seinen Sohn und seine andere damalige Frau, also meine Mutter, verloren hat. Das hat nicht gereicht. Es musste erst der Bruder und die andere Frau erst noch von ihm gehen, damit er wach wird. Und ich wurde dann wirklich, auch nur in einem ganz kleinen Nebensatz wurde ich in diesem Zeitungsartikel erwähnt, wo es dann hieß, er könnte sich auch vorstellen, auch mal wieder den Kontakt zu seinem leiblichen Sohn aufzunehmen, der abgebrochen war. Irgendwie so stand das da drin.
Wie war das für dich, das zu lesen?
Ja, es war sehr gemischt. Ich glaube, ich war sehr aufgeregt und auch irgendwie traurig und wütend zugleich. Also wie gesagt, ganz viele Gefühle sind auf einmal so zusammengekommen, weil klar, ich wollte wissen, was er macht, ob er überhaupt noch lebt, weil ich habe vorher ja nie irgendwie ein Lebenszeichen mal gehabt. Ne? Hätte er natürlich auch tot sein können. Mhm. Ne? Weiß man ja alles nicht so, aber wie er jetzt sein Leben jetzt so gestaltet, ne? Und ich war aber halt auch traurig und enttäuscht darüber, wie wenig er halt über mich oder auch über meine Mutter gesprochen hat, sondern dass er, klar, natürlich ist das tragisch, dass seine andere Frau da gestorben ist und dass der Bruder durch Alkohol gestorben ist und so. Aber mich betrifft es ja in dem Sinne viel, viel mehr, weil da gar nicht drüber gesprochen wird, was das mit Familien macht.
Und das ist ja das, was bei den meisten passiert, so wie bei dir, wenn du das liest, ist es ja der Wunsch nach Liebe. Und du wurdest ja verlassen als Kind. Auch wenn deine Mutter diese Entscheidung getroffen hat, wurdest du auch von ihm verlassen. Und das war ja ein riesen Beziehungsabbruch, weil das, was du ja beschrieben hast, war ja für dich wertvoll, ihn zu haben. Wurde die Erinnerung, er hat dir was vorgelesen oder war für dich da als Kleinkind. Und auf einmal war er nicht mehr da. Und das ist ja ein Riesenverlust. Und sich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das haben viele den Selbstschutz und ich auch. Also mein Vater, ich war 8 Jahre, als mein Vater gegangen ist, auch mit Alkoholthematik, dass meine Mutter es endlich geschafft hat, sich zu lösen davon. Und ich hatte ganz viele Strategien entwickelt, damit klarzukommen. Indem ich zum Beispiel irgendwie in Schule rumgelogen habe, habe gesagt, mein Vater ist tot, weil ich mir selbst das irgendwie eingeredet habe, weil ich so oft verletzt wurde. Und eigentlich hatte ich immer den Wunsch, einen Papa zu haben. So, und heute, viele, viele Jahre später, als Vater auch, frage ich mich jeden Tag, wie ist denn das eigentlich, Vater zu sein? Was ist die Aufgabe des Vaters? Ich lerne es durch meine Kinder. So, aber ich hatte nie die Möglichkeit zu lernen an meinem Vater. So, und da kommt ja dann, was du auch beschrieben hast, dieses, du liest es und da kommt Wut und Trauer. Ja, weil es hätte ja auch anders sein können.
Ja.
Ja. Und da frage ich mich halt, wenn du das so gelesen hast und dich damit auseinandergesetzt hast, was hast du im Nachhinein mit der Wut gemacht und der Trauer?
Ja, also ich hab kurz danach meine Mutter darauf mal angesprochen, habe gefragt, ob sie davon was gewusst hat oder warum sie mir nicht darüber erzählt hat. Und das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen schade, dass sie dann gesagt hat, ja, ich wusste es, aber ich wollte es dir nicht sagen.
Mhm. Also wolltest du dich wieder schützen?
Ja.
Mhm. Und das ist ja das Schwierige, damit untergräbst du ja deine Integrität. Ne? Also sie will für dich entscheiden, was für dich gut ist. Und das hat sie damals schon gemacht.
Ja.
Natürlich mit einem guten Gedanken dahinter, aber nicht mit dem Wissen, welche Auswirkungen hat es. Weil du hattest ja nie die Möglichkeit, die Chance, um deinen Vater kennenzulernen, trotz dieser Alkoholkrankheit.
Ja.
Ne? Und hat das so ein bisschen dafür gesorgt, dass du den Wunsch hast, deinen Vater jetzt nochmal kennenzulernen oder zu treffen?
Ich würde sagen, eine gewisse Neugierde ist da. Also ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen kundig gemacht im Nachhinein. Kundig in dem Sinne, weil ich wissen wollte, wo er lebt. Also und dann habe ich halt herausgefunden, weil ich den Fotografen kannte, der da das Foto von ihm gemacht hat. Also ich habe meinen Vater auch sofort wieder erkannt.
Mhm.
Und ich fand es auch krass, wie sehr ich ihn doch auch ähnlich sehe oder wie sehr, ja, wie er mir doch auch ähnlich irgendwo sieht, sieht, ja, ist richtig. Und wie gut er tatsächlich auch, also verhältnismäßig aus, also er sah jetzt nicht aus wie ein Alkoholiker, also ja gut, wie sieht ein Alkoholiker aus?
Das musst du jetzt auch sagen, wenn er aussieht wie du, ne? Dass er gut aussieht?
Nein, also ich meine gut im Sinne von gesund.
Ja.
So, er sah sehr gesund aus, also weil das, glaube ich, das typische Bild, was man von einem Alkoholiker hat, ist ja eher ein sehr krankhaftes Bild, so, und das war er irgendwie nicht, das fand ich sehr erstaunlich. Und wie gesagt, der Fotograf, den habe ich kontaktiert, weil ich den kannte durch eine andere Veranstaltung mal. Und der hat mir dann die Adresse gegeben, weil ich da mal nachgefragt habe. Und dann hat sich herausgestellt, dass der quasi nur 10 Minuten um die Ecke von meiner Mutter wohnt. Mhm. In Stralsund auch.
Mhm.
Ja.
Krass. Und trotzdem bist du bis heute nicht hingegangen?
Ich bin bis heute noch nicht hingegangen. Dann.
Was hindert dich?
Ich glaube, mich hindert noch irgendwie so ein bisschen so dieses Szenario, was bei mir so durch den Kopf geht. So, dass wir, glaube ich, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich jetzt bei ihm klingen würde, sagen, hey, hier, ich bin's, dein Sohn, dann würden wir beide irgendwie erstmal in Tränen ausfallen und so und erstmal irgendwie wie die Schlosshunde da rumheulen. Und dann wird er sich wahrscheinlich irgendwie erstmal rechtfertigen und sich entschuldigen, dass er nie da war irgendwie für mich. Und irgendwie habe ich eigentlich keinen Bock, mir das anzuhören. So. Das geht mir irgendwie so durch den Kopf.
Das ist ein großes Kopfkino.
Ja, so. Das ist ein großes Kopfkino.
Und das Spannende ist, das kannst du ja steuern.
Ja.
Du kannst ja entscheiden, wie dieses Gespräch für dich läuft, ja, und was du dir wünschst.
Aber auf eine andere Art will ich eigentlich auch nicht mehr den Finger auf ihn zeigen und sagen so, du hast das damals gemacht.
Ich glaube, Paul, da ist so viel Wut.
Ja, aber ich weiß nicht, was mir diese Wut nützt oder ich weiß nicht, was mir das bringt, wenn ich ihnen jetzt mal meine Meinung geige.
Ich glaube, in solchen Themen stellt man sich immer ganz viele Gedanken oder Szenarien vor und so kommt es gar nicht.
Mhm.
Ja, und vielleicht kannst du da einfach für dich darauf hören, was dein Gefühl sagt. Dieses, ist es interessant, ihn kennenzulernen, ohne jetzt gleich ein tiefes Gespräch zu führen? Oder ist es einfach für dich gerade gar nicht so wichtig?
Ich denke, es ist nach wie vor interessant, aber es ist immer noch nicht der Punkt eingetreten, wo ich sage, okay, jetzt will ich das unbedingt mal machen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal passieren wird, aber aktuell zumindest nicht.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch.
Ja.
Wenn du mal so schaust, das ist jetzt nur rein fiktiv, du hast ja noch keine Kinder.
Ja.
Aber wenn du Kinder hättest, denkst du, du würdest deine Kinder anders begleiten, als deine Mutter dich begleitet hat?
Ja, also ich denke nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der da steht so und sagt so, oh, oh, böse, böse, mach mal nicht. Sondern ich würde ihnen einfach meine Erfahrung erklären und zeigen, wie ich damit aufgewachsen bin, was es mit mir gemacht hat. Und dann sollte oder dürfte mein Kind ab einem gewissen Alter einfach auch selber entscheiden sollen, dürfen, ob es Alkohol trinken möchte oder nicht. Aber es weiß dann einfach schon mal, okay, von vornherein ist eigentlich nicht so cool. Und in der Schule sollte es auch viel, viel mehr und intensiver meiner Meinung nach ja behandelt werden, thematisiert werden und einfach eine viel, viel größere und bessere Aufklärung.
Ja, also in Schulen müsste so einiges passieren.
Ja, so einiges. Ich weiß, das Thema auch für sich, aber.
Aber da müsste über Alkohol, über Sexualität, über Gewalt. Ja. Also es gibt ja so viele Sachen, aber da fehlt ja die Vernetzung zwischen Eltern und Schule und Institutionen und sonstiges. Okay. Hast du noch einen Punkt, wo du jetzt sagst? Fehlt dir
ja, irgendwas? Ich wollte noch einen, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja wirklich wenige Erinnerungen ja an meinen Vater. Aber es gibt noch ein Bild, davon wollte ich noch irgendwie erzählen, weil ich das irgendwie interessant finde. Weil ich ja gleich auch gesagt habe, so, also Alkohol ist ja auch so vielfältig. So. Also es gibt ja die Schnapstrinker, es gibt ja die Biertrinker irgendwie. Und mein Vater, der gehörte, glaube ich, zu den klassischen Schnapstrinkern. Denn es gab ein Szenario, da war ich mal bei ihm, noch in der Zeit, wo wir da in diesem Haus da gelebt haben alle. Und ich war irgendwie in der Küche. Und ich schätze mal, ich wollte mir was zu trinken holen oder so, irgendwie ein Glas rausholen und bin an den obersten Schrank irgendwie gekrabbelt, an den ich gerade so rankam, weil ich mir wahrscheinlich ein Glas rausholen wollte, schätze ich mal. Und dann mache ich diese Schranktür auf und dann fallen mir dann da auf einmal so, ja, gefühlt tausende kleine Jägermeisterflaschen entgegen. Also der ganze Schrank war bis auf die kleinste Ecke vollgerümmelt mit leeren Jägermeisterflaschen.
Schön versteckt.
Ja, also im obersten Schrank halt irgendwie. Und ich weiß auch nicht mehr, warum ich da rangekommen bin, wie ich da rangekommen bin.
War das in dem Moment klar für dich, das waren Alkoholflaschen?
Kann ich nicht sagen.
Aber es ist noch so drin.
Es ist so drin, ja.
Ich hatte mal eine Erinnerung, da ist mein Vater ausgezogen, hatte eine eigene Wohnung. Und da habe ich dann mal eine Nacht bei ihm geschlafen und er ist dann irgendwie kurz einkaufen gegangen. Und ich habe so Chips gegessen und mich verschluckt. Hatte irgendwie so quer so ein Chips im Hals und habe dann irgendwie keine Luft gekriegt. Da habe ich dann schnell irgendwas zu trinken gesucht und da war halt nur eine Bierdose.
Ja.
Und so habe ich diese Bierdose aufgehabt und habe irgendwie halt weggeäxt, dass ich diesen Chip da wegkriege und weiß noch, wie ich dafür so kritisiert wurde, weil ich halt, war ja Alkohol. Ja. Ich war da vielleicht 8 oder so.
Ja.
So, daran musste ich gerade daran denken, als ich dann diesen Schrank aufgemacht habe und dann das getrunken habe und dafür dann so verurteilt wurde. Das weiß ich noch.
Ja.
Okay, Paul, vielen Dank für diesen sehr persönlichen und intimen Einblick und ich habe da großen Respekt vor, wie du deinen Weg da gegangen bist und ja, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen ist nicht einfach, das hat viel mit Verantwortung zu tun und auch diesen Schmerz zu spüren, dieses Verlustes und ja, ich wünsche dir vom Herzen, dass du da vielleicht irgendwann die Möglichkeit hast, vielleicht deinen Vater nochmal kennenzulernen auf eine andere Art und Weise. Ja, vielen Dank fürs Teilen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de. Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.